Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hack. Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ins MMA Show mit Sebastian Hackl auf meinsportpodcast.de.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Am vergangenen Wochenende, da ging es rund auf Fight Island. Und weil so viel los war, habe ich wieder Verstärkung mitgebracht. Am anderen Ende der Leitung sitzt einer der ersten deutschen MMA-Journalisten überhaupt, Elias Stefanescu. Hallo Elias, wie geht's dir?
Hallo Sebastian, grüß dich. Ja, ich freue mich, dabei zu sein. Mir geht's prima.
Ah, sehr gut. Elias, wir starten direkt durch. Vielleicht wirst du später noch ein, zwei Dinge zu deiner Person erzählen. Vielleicht gibt's aber sogar eine extra Ausgabe. Ich denke, da gibt's nämlich einige Anekdoten. Aber auf jeden Fall mal gab's einen großen Titelkampf am vergangenen Wochenende. Figueiredo gegen Benavides 2. Hättest du gedacht, dass es so schnell vorbei ist?
Ja, ich muss zugeben, ich war selbst etwas überrascht. Ich ging ja davon aus, dass Benavides einiges mitgenommen hat aus dem ersten Aufeinandertreffen. Allerdings war das wahrscheinlich mehr so ein Kopfschmerzen, sage ich mal, aus dem ersten Kampf, die er mitgenommen hat, weil diesmal ist er immer regelmäßig umgefallen, sobald er getroffen wurde. Und das ging dann wirklich sehr, sehr schnell zu Ende.
Ja, da klingt mir noch ein bisschen die Stimme unseres geschätzten Kollegen Marc Bergmann im Ohr. Figueiredo hat die härtesten Hände im Fliegengewicht, hat er gesagt, und er sollte Recht behalten. Also vielleicht fangen wir ganz von vorne an. Der erste Kampf der beiden fand ja im Februar statt. Da ging es um den vakanten Titel im Fliegengewicht, also die Gewichtsklasse bis 125 Pfund. Figueiredo verpasste das Gewichtslimit um 2,5 Pfund, also konnte den Titel nicht gewinnen quasi wegen dem verpassten Gewicht, gewann aber den Kampf. Somit gab es also keinen neuen Champion. Und jetzt am vergangenen Wochenende also der Rückkampf. Figueiredo, wissen wir, totaler Killer. 9 Siege durch K.O., 6 Siege durch Aufgabe. Benavides aber auch ein Veteran, wenn es um die UFC-Fliegengewichtsdivision geht. Hat 13 Mal in dieser Division gekämpft. Und jetzt eben der 14. Kampf. Auch da beeindruckende Zahlen. Also in seiner Karriere 8 Siege durch K.O., 9 durch Aufgabe. Das sind 2 sehr, sehr gute Kämpfer. Und ja, du hast schon gesagt, Elias, also Benavides kassierte da einen rechten Haken hinter dem Ohr relativ früh im Kampf, ging direkt runter und war dann gleich mal im Backtake von Figueiredo gefangen. Body Triangle angesetzt und Rear Naked Choke, und Benavides kommt wieder hoch, ist natürlich geschwächt. Figueiredo sah brutal gut aus. Du hast erwähnt vorhin, jeder harte Treffer bereitete Benavides große Probleme. Ist sein Kinn weg oder ist Figueiredo einfach nur so verdammt stark?
Also ich glaube, es ist eine Kombination aus beiden. Besonders wenn man jetzt den ersten Kampf noch so ein bisschen im Hinterkopf hat, dann weiß man ja, dass Benavides sehr, sehr viel einstecken musste. Und ich glaube, davon abhängig war er jetzt in diesem Kampf, obwohl es jetzt schon ein Weilchen zurückliegt. Aber es schien mir so, als ob er noch nicht ganz topfit, jedenfalls oben im Kopfbereich war. Und ja, so ziemlich jeder harte Treffer, ja, besonders der allererste, der eben im Kampf getroffen hat, dieser Haken an die Schläfe, und dann ging Benavides auch direkt schon runter. Ich dachte kurz, oh, war es das jetzt schon? Hat sich ja noch ein bisschen gefangen, rausgekämpft, aber da kam dann auch nicht wirklich was zurück, sondern der nächste große Treffer dann im Stand ging auch vollkommen durch die Deckung, voll aufs Kinn, und da ging fast schon die Lichter aus, und ja, das am Boden, das war schon wieder eine Klasse für sich. Also das sah so ein bisschen aus. Also Benavides nennt sich ja gerne Jiu-Jitsu bei Instagram und so weiter. Das sah jetzt wirklich aus wie 2 verschiedene Klassen des Schwarzgutes sozusagen am Boden. Also Figueiredo konnte da wirklich machen, was er wollte.
Ja, 3 Knockdowns in Runde 1 und dann wirkt der Benavides bewusstlos. Also ich glaube, viel eindeutiger kann man nicht gewinnen. Ich glaube auch, der Rear Naked Choke und das Bewusstloswerden von Benavides, etwas zu spät gesehen vom Ringrichter. Also der war da schon lange im Land der Träume. Und also neuer Champion in dieser Gewichtsklasse, Figueiredo, der Mann, der sowieso an Nummer 1 gerankt war, jetzt also auch legitim der Titelträger. Elias, was bleibt denn jetzt noch für Benavides? Also mir tat er ja leid. Das ist ein großer Krieger, ein super Kämpfer. Das ist mir auch immer ein Anliegen hier im Podcast, dass man die Leute, die so Kämpfe verlieren, die sich da halbnackt in einen Oktagon stellen und dann eben ja schlafen geschickt werden, dass man denen auch den nötigen Respekt zukommen lässt. Also ich habe es vorhin erwähnt, Benavides ist ein Veteran, das ist ein Pionier, der hat den Weg geebnet für viele nach ihm. Aber was bleibt jetzt noch übrig für ihn?
Es ist ein sehr ähnliches Problem wie sein großer Mentor Uriah Faber. Er hat ja ein ähnliches Endziel, so nenne ich es mal, gehabt. Er wollte den UFC-Titel, hat auch nie wirklich funktioniert. Und genau im Titelkampf ging es dann auch immer böse aus. Ähnlich wie Benavides jetzt. Ja, was die Zukunft bringt, ich bin mir nicht sicher, wie lange er überhaupt noch kämpfen will. Auf der anderen Seite jetzt 2-mal verloren gegen den aktuellen Champion sozusagen. Ich denke, ein Rematch, da muss er ja so einige Siege wieder sich zusammenbasteln und ja, das wird, glaube ich, ganz, ganz hart. Also ich glaube nicht mehr, dass er, ich will jetzt nicht sagen in diesem Leben, aber in der UFC wahrscheinlich nicht mehr zum Titelkampf beziehungsweise den Titel erringen wird. Was natürlich auch sehr schade ist für seine illustre Karriere, na klar.
Ja, bitter, bitter. Ich meine, er hatte in seiner Karriere, wenn man es mal von der WEC bis zur UFC rüberspinnt, insgesamt 5 Titelchancen, konnte keine davon nutzen. Und das wird so ein bisschen hängen bleiben, wenn man an seine Karriere später mal denkt. Also konnte wirklich keine Titelchance verwerten sozusagen. Da gibt's ja etliche auch, so traurige Helden, nenne ich es jetzt mal. Chael Sonnen fällt mir jetzt ein, der ja auch so viele Titelchancen hatte im Mittelgewicht, im Halbschwergewicht und irgendwie hat es nie sollen sein. Was denkst du, Champ Figueiredo, der hat einen Pfund, der hat die Physis, der hat ja auch hier in dieser Gewichtsklasse im Fliegengewicht das Gewichtslimit schon mal verpasst, also der hat einen harten Cut immer zu machen. Was denkst du, der Bantam-Gewichts-Champion Figueiredo, wäre das eine Möglichkeit, wäre das realistisch?
Ich halte das für sehr, sehr, sehr realistisch, wenn man jetzt ins Bantam-Gewicht guckt. Peter Jan ist ein Striker und Figueiredo ist ja einer, der unglaublich gerne auch eben stehen bleibt und Fäuste verteilt. Und da er wirklich unglaublich gerne Fäuste hat, könnte das zum Beispiel ein richtig tolles Mega-Match werden. Ob es jetzt dazu kommt, liegt natürlich in den Händen der UFC. Ich weiß nicht, wie gut vermarktbar Figueiredo aktuell ist und wie gut vermarktbar eben Peter Jan ist, / sind beide. Die sind ja recht neu als Titelträger. Demnach wage ich jetzt noch nicht die Vermutung, dass es in nächster Zeit dazu kommt. Aber in Zukunft, wer weiß, das wäre natürlich ein großes Ding.
Also ich würde es mega feiern, finde beide gut. Das ist ja so ein bisschen ein Makel unserer Zeit, dass man so ein Charakter sein muss. Es hat ja schon Pro-Wrestling-ähnliche Züge. Ich weiß, du bist wie ich großer Professional-Wrestling-Fan. Man muss so ein Jorge Masvidal sein, so ein Conor McGregor. Man braucht das Outfit, man braucht die Catchphrases, man braucht das Charisma. Solche Typen wie Peter Jan oder so ein Figueiredo, die gehen fast ein bisschen unter, oder?
Ja, liegt natürlich auch zum Großteil an der Sprache, dass sie eben Englisch nicht so toll beherrschen und daran hapert es auch oftmals eben in den Staaten, weil die UFC eben auch sehr daran orientiert ist, die Champions gut zu vermarkten. Und auf der anderen Seite müssen sie sich auch selbst vermarkten können, so ein bisschen Showmanships an den Tag legen. Und da sind beide jetzt nicht gerade so die Personen, die aus sich herausgehen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's da demnächst noch ein bisschen Coaching. Ich denke, mit beiden kann man auf jeden Fall arbeiten, aber leistungstechnisch gehören sie natürlich nach ganz oben, ganz klar.
Da sind wir uns wohl alle einig. Leistungstechnisch ganz oben sind auch Jack Hermanson und Calvin Gastelum einzuordnen. Also der Co-Main-Event war ja nicht minder spektakulär, würde ich mal meinen. 78 Sekunden hat es gedauert, Elias. Hättest du da Geld drauf gewettet, dass so nach 1,5 Minuten alles vorbei wäre?
Absolut nicht. Also beide sind ja dafür bekannt, länger zu gehen, generell in ihren Kämpfen. Und beide halten auch sehr viel durch und sehr viel aus. Diesmal ging es wirklich sehr, sehr schnell. War wirklich verwundert, dass eben dieser Heel-Hook auch so schnell funktioniert hat von Hermansson. Und dann auch der Sieg kam. Also ich dachte wirklich, dass Gastelum dann es irgendwie noch schafft, sich rauszudrehen, rauszuwinden, rauszudrücken. Es sah ja nicht wirklich technisch aus, was er da versucht hat, sondern so ein bisschen mit Gewalt einfach Distanz schaffen, was eben die falsche Taktik war in dem Moment.
Allerdings, also Kelvin Gastelum und Jacob Madsen hatte ich ja mit O-Tönen im vergangenen Podcast. Und Gastelum hat es ja auch gesagt in diesem Interview, könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. Nach zwei Niederlagen in Folge, also Till und Adesanya, da wollte er beweisen, dass er trotzdem zur Weltspitze gehört. Und ja, ich hatte diese Aussagen von ihm im Podcast und da merkte man ihm an, dass der Druck nicht spürlos an ihm vorübergegangen ist. Und ja, Jacob Madsen, was soll man sagen, der Joker ist halt ein Submission-Ass, ne? Der Arm in Guillotine, berühmt-berüchtigt. Ja, dieser Wikinger in Schweden ist er ja geboren, kommt aus Norwegen. Wenn der mal so ein Arm oder Bein fest im Griff hat, dann lässt es eigentlich nicht mehr los. Sollte eigentlich gegen Chris Weidman kämpfen, dann wird es doch Gastelum. Und ja, zum Kampf vielleicht noch ein paar Worte. Hermansen holte sich einen Takedown. Gastelum zeigte aber dann direkt so einen Reversal, drehte ihn rum, landete in der Halfguard von Hermansen. Und dann wollte Gastelum zurück in den Stand. Ich weiß nicht, ob du das auch so einschätzt, aber ich dachte einfach, der will jetzt einfach wieder raus aus der Halfguard, will wieder hoch, will einfach weiter boxen, weiter kickboxen und hat da nicht so richtig Acht gegeben und wollte einfach so unbedarft raussteigen aus der Halfguard, hat sogar den Rücken dem Gegner zugedreht, was man eigentlich nie machen sollte. Und ja, was passiert? Hermansen schnappt sich einen Fuß, Gastelum muss im Heelhook tappen. Hat er das unterschätzt, die Position? Hat er das zu leichtfertig gemacht? Was denkst du?
Ja, ich denke auch, das, also sah für mich auch etwas unterschätzt, schrägstrich überschätzt, je nachdem, wie man sieht, aus von Gastelum, der dann recht locker, leichtfüßig, hat er sich wohl geglaubt, in Anführungsstrichen, dann da raushüpfen wollte, so aus der Halfguard und wahrscheinlich ein bisschen mit Ground and Pound arbeiten, ich bin mir nicht sicher, so aus dem Halbstand, und da war der Fuß auf einmal drin. Er hat aber jetzt keine Gefahr gewittert, also er hat da nicht wirklich eine große Defense an den Tag gelegt, sondern wie gesagt, so versucht, sich da ein bisschen rauszuziehen. Sah ein bisschen aus wie im Training, so nach dem Motto, okay, ich weiß, wir können jetzt den Move wirklich durchziehen, aber lass uns doch wieder aufstehen und kämpfen. Aber logisch, dass eben in so einem wichtigen Kampf Hermansson eben nicht so leicht mitspielt, sondern dann komplett durchzieht und den Winkel auch nochmal ordentlich verdreht. Mit beiden Beinen hat er quasi wirklich dagegen gehalten, sich da ordentlich reingedrückt. Und dann war es eben zu spät für Gastelum, der dann tappen musste. Wirklich sehr, sehr überraschend. Also mit der Technik hätte er definitiv rechnen müssen. Und ich denke, auch wenn er mental auf der Höhe gewesen wäre, hätte das Ding auf jeden Fall gesehen und hätte es abwehren können. Also das ist jetzt nicht so eine, weiß ich nicht, super Weltmeistertechnik, sage ich mal, die man überhaupt nicht sieht.
Ja, und weil du musst es ja auch aufbauen. Ne? Du musst ja das Bein einklemmen. Du siehst ja, ist die Ferse blockiert, die hast du ja in der Armbeuge quasi drin. Und da sind mehrere Schritte. Und so jemand wie Kelvin Gastelum sieht die eigentlich kommen. Also ich war da auch ein bisschen verwundert. Aber trotzdem, wir sehen es einfach mal so aus der Sicht Hermansen, Weltklasse am Boden. Also hat da wirklich einzigartiges Skills auch fürs Mittelgewicht.
Das ist so einen schwedischen Palhares gemacht quasi.
Genau. Den Rusima. Ground and Pound ist er ja mega stark. Das ist ja auch so eine vergessene Qualität. Das ist ein guter Grappler und ja, Weltklasse Submission Artist. Sucht immer die Entscheidung. Das ist ja auch etwas, wir haben vorher über Vermarktbarkeit gesprochen. Es gibt so viele Kämpfer, die so gut sind, aber die Kämpfe nicht entscheiden. Und Hermansen, wenn der halt mal ein halbes Bein hat oder einen Unterarm, dann kommt eben ein Kimura oder ein Leglock oder ein Heelhook wie in dem Fall und dann holt er sich das Ding mit nach Hause und stellt es in den Trophäenschrank. Auf der anderen Seite natürlich Gastelum, super Kämpfer, auch das möchte ich nochmal betonen. Aber der Titel und die Titelchancen sind erstmal weit weg für ihn. Ich denke, er wird zurückkommen, aber man sieht mal wieder auch, Elias, so schnell kann es gehen. Ne? Da stehst du noch mit Adesanya im Oktagon und jetzt verlierst du drei hintereinander.
Ja, absolut. Das ist dann wirklich ganz, ganz bitter. Besonders wenn man, ich weiß ja so ein bisschen durch Gespräche mit vielen Kämpfern, was dann so einem durch den Kopf geht und man rechnet ja wirklich damit, okay, jetzt habe ich das Ding verloren, aber kein Problem, ich lerne daraus, beim nächsten Mal komme ich umso stärker zurück und stehe dann wieder da, wo ich vorher stand. Und dann klappt es doch nicht, dann ist man zwei hinten, jetzt ist er drei hinten. Und das ist in der UFC ja des Öfteren so dieses, da geht das rote Lämpchen an, dass Dana White jetzt sagt, okay, wir wissen nicht, ob wir den Vertrag noch verlängern. Ich denke, bei Gastelum wird das jetzt nicht so das Problem sein, er hat sehr lange und viel oben mitgespielt. Er darf sich wahrscheinlich noch einen Kampf leisten, aber der 0815-Kämpfer, der müsste jetzt wahrscheinlich seine Koffer packen.
Ja, ich habe es auch nochmal nachgelesen. Dana White hat ganz klar gesagt, schon vor dem Kampf, Gastelum ist ein Mann mit so viel Potenzial und ein Mann, der gegen solche klasse Athleten immer antritt, dass er auch diesen Kampf verlieren könnte und man würde ihn trotzdem behalten. Nichtsdestotrotz sieht man mal so innerhalb von einem Jahr, da hältst du 5 Runden gegen den Champion durch, so ungefähr. Ne? Also Adesanya ist ja auch einer, der kann mal schnell kurz einen Prozess mit dir machen. Und gestern sah der ja wirklich gut aus in dem Kampf, fand ich wenigstens. Und ja, schon bist du auf der Verliererstraße. Faszinierender Sport und ja, kann auch immer ganz schnell gehen.
Ja, allein diese Takedown-Abwehr, so nenne ich sie mal, wo er dann wirklich mit diesem kleinen Trip Hermansson umgeworfen hat, das sah wirklich wuchtig, das sah kräftig aus.
Ja.
Und dann war es auch schon fast vorbei.
Also, ja.
Ja, so kann es gehen.
Ja, wirklich, faszinierender Sport. Also eine Sekunde kann da alles entscheiden. Letzte Frage zu diesem Kampf. Gastelum im Weltergewicht, ja oder nein?
Ja, gute Frage. Er hat ja des Öfteren Probleme mit dem Gewicht machen. Und ob das jetzt ja noch funktioniert, ob er da nochmal runtergeht, ich halte es für ganz schwer. Ich glaube auch, dass er auch so ein mentaler Typ ist, der dann über so einen Punkt quasi nicht hinauskommt, beziehungsweise wenn er es denn macht, dann ist er im Kampf platt, mental auch, nicht nur körperlich. Ich glaube, das will er nicht mehr mit sich machen lassen. Und ich glaube, er bleibt auf jeden Fall in dieser Gewichtsklasse Mittelgewicht. Ob das jetzt die beste Entscheidung ist nach 3 Niederlagen, bin ich mir nicht so sicher. Aber ich rechne jetzt wirklich nicht damit, dass er nochmal runtergeht, außer wenn es wirklich heißt, du kannst deine Papiere mitnehmen, wenn nicht.
Ja. Ja, wahrscheinlich. Also vom Frame her muss ich ja sagen, wenn ich mir den so anschaue, das ist ja für mich ein prädestinierter Weltergewichtler. Also für mich kein Mittelgewichtler. Wenn ich die Instagram-Story von Peter Sobotta verfolge, und das mache ich ja seit 1-2 Wochen jetzt in seiner Kampfvorbereitung, wie der sich quält, dass der in der letzten Woche noch 8 bis 10 Liter Wasser macht und dann knüppelhart und voll austrainiert im Oktagon steht. Aber du hast schon auch recht. Ich meine, Gastelum ist halt auch so ein Lebemann, so ein lockerer Typ. Das ist wahrscheinlich nicht sein Naturell, sich da runter zu hungern und auf die Tacos zu verzichten und so weiter. Aber ich glaube, es täte ihm gut. Aber weil wer bin ich? Ich kann das Ganze auch nur aus der Distanz beurteilen. Ne?
Ja, wir hatten ihn mal vor einigen Jahren in Kalifornien getroffen und da sah er wirklich aus, also im Training, als ob er da, ich sag mal, im Halbschwergewicht rumläuft. Und damals war er noch im Weltergewicht unterwegs. Da gab es noch das große Problem mit Mike Dolce, wo er dann einsprang, sein Gewicht machen, geholfen hat und all das ganze Zeug. Ja, aber so richtig Lust drauf merkt man wirklich, hat er nicht. Und ja, ich denke, er wird hier bleiben. Übrigens, vielleicht noch ein kurzer Nachteil zu Hermansson. Der hat mich begeistert nach dem Kampf im Postfight-Interview, wo er auf einmal so wirklich alle Konstellationen im Kopf hatte nach dem Kampf. Also ich glaube, das kann auch nicht jeder Fighter von sich sagen. Wenn der gegen den kämpft und ich gegen den, dann kämpfe ich demnächst gegen den und dann gegen den um den Titel und so weiter. Also der hat da die ganzen Leute vor ihm, Robert Whittaker und Darren Till und so weiter. Also das war wirklich beeindruckend.
Nee, der Typ, der ist frisch in der Birne. Also das ist ein scharfes Messer im Besteckkasten. Ich habe es auch gemerkt bei der internationalen PK. Der hatte sämtliche Konstellationen im Kopf, wenn jetzt Till gegen Whittaker und dann kann ich gegen den. Und ja, Adesanya verliert wahrscheinlich gegen den, weil er traute tatsächlich Costa den Sieg über Adesanya zu. Der hat da total so dieses, wie soll man sagen, so einen Turnierbaum im Kopf und rechnet da schon runter. Also der Typ ist smart und was mir an ihm gefällt, der tickt auch anders. Ich glaube, das ist wieder, da sind wir wieder bei dem Thema, ein vermarktbarer Typ.
Ja, definitiv, ja. Sehe ich auch so.
Da sind wir uns da einig. Das waren auf alle Fälle mal die Main Events des vergangenen Wochenendes. Wir machen jetzt eine 30-sekündige Pause und dann geht's weiter mit einem Kampf im Leichtgewicht. Mark D'Acacy hatte es mit Rafael Fiziev zu tun. Und der hat mich auch überrascht. Also dranbleiben hier in Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Elias Stefanescu bleibt auch hier. Gleich geht's weiter.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Weiter geht's in Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Wir machen weiter mit einem Kampf im Leichtgewicht. Mark Diakasi gegen Rafael Fiziev. Und Fiziev ist ja auch ein faszinierender Typ, denn im Oktober hatte er seinen letzten Sieg, Ende Oktober. Und im November gab es dann eine Kreuzband- und Innenband-OP. Und dann kehrt er jetzt so zurück. Also er ist ein kräftiger Puncher, ein ganz besonderer Athlet, Muay Thai-Spezialist, der viel Zeit in Thailand verbracht hat. Und Elias, die Bodykicks, die er in der ersten Runde gezeigt hat, alter Schwede, die machen mir richtig Angst.
Ja, ich glaube, so ziemlich der Erste, der getroffen hat, das hat so durch die Halle gepeitscht, besonders eben, da keine Zuschauer da waren, hat man es umso lauter gehört. Gleichzeitig die Kommentatoren, die amerikanischen, sind dann ausgeflippt. Also ich habe es im Original gesehen und es war wirklich der Hammer. Und ja, er hat die Leistung komplett durchgezogen, also alle Runden und das nach der ganzen OP-Sache, wie du schon erwähnt hast. Es sah aus, als ob Mark Diakasi jetzt keine große Chance hatte, bis, ich sag mal, in der letzten Runde, da hat er noch ein bisschen gegengehalten. Aber die anderen ersten beiden Runden hat Fiziev dominiert.
Sehe ich genauso. Was mir an ihm auch noch sehr gut gefallen hat, die Reflexe. Der ist defensiv so stark. Also, dass einer kicken kann und hart schlagen kann, das ist ja das eine. Aber dass man auch diese tollen Maid-Bewegungen dann sieht, so Matrix-ähnlich wie er den Kopf zurückzieht, das war schon krass. Also, auf der anderen Seite hast du natürlich Mark Diakasi, ein unglaubliches Talent. So beweglich, so athletisch, hat die Explosivität, um einen Gegner mit, ja, ich sag mal, einem Schlag oder einem Kick flach zu legen. Aber meiner Meinung nach sind die Fähigkeiten von Fiziev einfach viel ausgereifter. Der gewann den Kampf vollkommen verdient nach Punkten. Und ja, ich habe auch gestern noch mit Marc Bergmann getextet, der das Ganze ja kommentiert hat. Er ist sich sicher, dass wir mit Fiziev noch viel Spaß haben werden. Was denkst du?
Ja, gehe ich auch von aus. Obwohl das immer sehr eindimensional aussieht, muss ich sagen, so als Thai-Boxer, wie er da reingeht, hat aber auch eine gute Takedown-Defense eben und ja, versucht auch gar nicht groß am Boden zu agieren, weil er weiß, wo seine Stärken liegen. Auf der anderen Seite war ich überrascht, dass Diakasi eben nicht so viel Stand ihm entgegenbringen konnte, weil es gehört ja auch zu den Top-Leuten im Stand in der Gewichtsklasse. Aber das sah trotzdem aus wie zwei unterschiedliche Leistungsspektren, sage ich mal.
Ja, ich hatte Fiziev, das muss ich zu meiner Schande gestehen, noch gar nicht so auf dem Schirm. Aber das war echt verdammt stark. Also mir geht's genau wie dir. Einen Mark Diakasi packst du halt nicht so weg. Also der macht es dir normalerweise ein bisschen schwerer. Kam ja auch, glaube ich, mit einer Winstreak von 2 Siegen in Folge ins Oktagon. Also stolz geschwellte Brust da auf seiner Seite. Aber gar kein Land gesehen gegen einen bärenstarken Rafael Fiziev. Also sehr, sehr beeindruckend. Einen Kampf zuvor, da gab es einen Kampf im Fliegengewicht zweier Frauen, zwei Brasilianerinnen gegeneinander, Luana Carolina und Ariane Lipski, da gab es wiederum eine Submission, Elias. Und ja, ich weiß ja nicht, wie es dir gegangen ist, aber das ist so eine Submission dieser Nibar. Ich bin erstmal aufgestanden mitten in der Nacht und ein paar Runden durchs Wohnzimmer gegangen, weil ich...
Das Knie ausgeschüttelt wahrscheinlich.
Ah, ja, wirklich. Ah, ich habe schon 2 Kreuzbandrisse gehabt, insgesamt 3 Knie-OPs. Das hat mich immer so ein bisschen verfolgt in meiner Wrestling-Karriere. So, wer weiß, wo es sonst hingegangen wäre, egal. Aber das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut anzusehen.
Ja, das war wirklich sehr, sehr hart. Übrigens zum Thema Knie-OPs. Ich gehöre leider auch dazu. Gott sei Dank kein Kreuzband, sondern nur Knorpel. Aber ja, was Ariane Lipski da geboten hat, sie war selbst im Calf Crusher quasi gefangen schon fast, greift dann über, schnappt sich das freie Bein von Luana Carolina und zieht das durch, also so ein bisschen wie im Auto, wenn du in den nächsten Gang schaltest und zieht das Ding komplett nach hinten, überstreckt das Knie in die Richtung, wo es eigentlich gar nicht dafür gemacht ist, eben sich zu beugen und der Gesichtsausdruck, der Schrei, der Schmerz, also absolut nachvollziehbar. Das war wirklich so ein bisschen wie so eine Horrorszene. Ganz übles Ding. Und ja, ich denke, der Einzige, der sich über die Szene gefreut hat, war eben, oder die einzige, Lipski selbst. Und wahrscheinlich, um ihn nochmal zu erwähnen, Paul Harris zu Hause, der auch gelacht hat.
Ja, der Rusima Palhas war ja auch einer, der da nicht losgelassen hat. Also Ariane Lipski hat losgelassen, das muss man sagen, sobald der Schrei kam und der Tap kam. Aber ja, Luana Carolina, die tanzte zum Oktagon. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt noch machen kann. Ist ja eine brasilianische Meisterin im Muay Thai. 6 Siege in Folge. Die Stärken liegen da ganz sicher im Stand. Aber auch Ariane Lipski, dann natürlich kein unbeschriebenes Blatt. Sie war ja Champion bei KSW und das ist ja auch eine Promotion. Ich glaube, für die hast du schon kommentiert, oder?
Genau. Ja, ich hatte die Freude, bei Bild Plus zu kommentieren, tue ich auch noch, wenn KSW eben vor Ort ist, wieder Lipski dort Championess gewesen, hat auch eine gute deutsche Kämpferin geschlagen dort. Also in der UFC auch gut durchgestartet. Man hat ja immer so ein bisschen so im Hinterkopf, können die europäischen Fighter mithalten, beziehungsweise, also da sie in Polen fast schon heimisch war, zähle ich sie jetzt mal als europäische Kämpferin.
Ist verstanden.
Auch wenn sie Brasilianerin ist. Auf der anderen Seite konnte sie wirklich mithalten bisher in der UFC, hatte ein, zwei Startprobleme, sage ich mal, aber seitdem läuft es wirklich gut. Und besonders jetzt durch diesen eiskalten Sieg, muss man das ja nennen, geht es ja steil bergauf.
In jedem Fall. Also sie ist Muay Thai Schwarzgurt und auch sie liebt es natürlich, mit Kniestößen und Kicks zum Erfolg zu kommen. Keine Frage. Aber sie sagte auf der internationalen PK, das ist mir hängen geblieben, dass sie ihr Grappling verbessert habe. Und ja, folgerichtig holt sie sich hier den Sieg durch Niba. Technisch toll gemacht, aber nochmal, eine furchtbare Submission. Also das können locker 8 bis 9 Monate Pause sein, denn das ist ja eine Hebelwirkung, bei der nicht das vordere Kreuzband reißt, sondern das hintere. Also das Band, das verhindert, dass dein Knie quasi nach hinten wegknickt, also in die falsche Richtung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das heil geblieben ist bei der Bewegung. Also gut, passieren kann alles. Manche Leute haben bewegliche Knochen und Bänder vor allem. Aber boah, also du hast gesagt, sie war im Calf Slicer, fühlte sich wahrscheinlich auch sicher in der Position, denn das Ding ist nicht angenehm, das kann ich dir sagen aus Erfahrung, und kontert dann mit dem Nieber. Oh, super ekelhaft.
Ja, na, ich glaube, als Frau hat man noch so ein bisschen mehr Elastizität vielleicht in den Beinen.
Das kann sein.
Darauf an, in welcher Gewichtsklasse. Also es sah nicht so aus, als ob sie da groß Probleme hatte. Ich denke mal, wenn man mich in Calf Slicer setzt, dann tappe ich aber ganz schnell.
Du hast stramme Waden und ich kann dir sagen, Leute mit einer dicken Muskulatur in den Waden sind sehr anfällig für das Ding. Also willst du nicht haben. Was da unterm Strich noch stehen bleibt, ist zweitschnellster Sieg durch Aufgabe im Fliegengewicht der UFC, also auch nebenbei nochmal ein bisschen so in die Rekordbücher eingetragen. Nicht schlecht, Herr Specht, Frau Ariane Lipski. Ja, dann haben wir noch einen Kampf, den wir schuldig sind. Askar Askarov gegen Alejandre Pantoja. Auch eine interessante Geschichte. Pantoja wäre ja der Backup gewesen für den Main Event. Wäre er bereit gewesen dazu, Elias?
Ja, also ich glaube, nachdem man gesehen hat, wie Figueiredo da zur Sache gegangen ist, behaupte ich jetzt mal nein. Pantoja ist zwar ein guter Mann, aber er scheint nicht so auf dem Top-Level zu sein aktuell, weil er hatte mit Askarov ja seine Hände schon voll.
Das kann man so sagen. Also Askarov ist ein starker Grappler, ein Judoka, ein toller Ringer mit guten Würfen und Takedowns. Und ja, wenn man hört, ein ungeschlagener Kämpfer aus Dagestan, muss man dann mehr sagen, wenn so jemand reinkommt?
Ja gut, dieser Sambo-Background, den hat man dann automatisch so im Hinterkopf. Den Champion hat man dann auch im Hinterkopf, also Nurmagomedov. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass er auf dem gleichen Niveau kämpft, aber da ist natürlich noch ein bisschen Luft nach oben. Auf der anderen Seite war er wirklich sehr souverän, sehr solide, sehr stark, hat eigentlich kaum einen Schritt nach hinten gemacht, sondern nonstop im Vorwärtsgang und hat da Pantoja ordentlich dominiert. Also vielleicht auch überrascht.
Ja, der Stil, wie du sagst, ist quasi selbsterklärend. Druck, 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 immer am Mann bleiben, immer ringen. Und das Stand-Up-Game ist gar nicht so schlecht, also hat mich positiv überrascht. Hatte ja 10 seiner 11 Siege vor diesem Kampf vorzeitig entschieden. Ist auch einer, der Kämpfe beenden will. Und Marc hat es, glaube ich, auch gesagt, in der Übertragung, wichtiger Fakt zu ihm, der ist so gut wie taub. Trotzdem kämpft er auf höchstem Niveau. Beachtlich, ne?
Ich bin mir nicht sicher, wie viel er dann im Kampf selbst mitnimmt, aus der Coaching-Ecke, aus der Coaching-Zone, oder ob er das ganze Ding sowieso im Kopf hat und so ein bisschen automatisch fährt. So sah das jedenfalls für mich aus. So nach dem Motto, passiert 1, dann mache ich 2, wenn 3 kommt, dann reagiere ich und mache meine Nummer 4. Und ja, so ein bisschen so eine Art Selbstläufer. Und auch mit den Submission-Versuchen seines Gegners ging er auch sehr, sehr gut um. Also war, glaube ich, kurz im Renaked-Choke. Hat sich da auch sehr entspannt rausgekämpft und dann wieder nach wie vor Gas gegeben.
Kann mich da an diese Ultimate Fighter Staffel mit Matt Hamill erinnern. Ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast, aber ich glaube, der war auch taub, ne?
Das stimmt, genau.
Ja, genau, Matt Hamill, der einzige Mann übrigens, Fun Fact, der John Jones besiegen konnte.
Genau, der Hammer. Ja. Wenn auch unten liegend sozusagen. Genau, während er Ground and Pound kassiert hat, hat er gewonnen.
Genau, durch Disqualifikation natürlich, das müssen wir hier anmerken. Ich glaube nicht, dass er in irgendeiner anderen Konstellation hätte gewinnen können, aber dennoch, er ist die Eins in der Bilanz von John Jones, wissen ja vielleicht auch die wenigsten. Und ja, Alejandro Pantoja, unseren Main-Event-Backup, den müssen wir noch kurz ein bisschen ansprechen, hat er auch 16 seiner 22 Siege vorzeitig erzielt, ein wandelndes Highlight-Reel. Und er hat ja auch losgelegt wie die Feuerwehr, Elias. Also in den ersten 4-5 Minuten gleich mal so gefühlt 10 Submission-Ansätze, beendete dann Runde 1 mit einem Ansatz zum Rear-Naked-Choke, aber spätestens in Runde 2 wurde es dann doch, na, ich möchte fast sagen, eine Einbahnstraßenfahrt, ne?
Ja, ich war mir nicht sicher, ob er sich vielleicht ein bisschen ausgepowert hat am Anfang.
Kann gut sein.
Submissions, dass er da wirklich so alles auf eine Karte gesetzt hat, was dann eben nach hinten losging. Ja, und am Ende ja, hat er, ich sag mal, so ein bisschen dagegen gehalten vielleicht, aber nicht mehr wirklich so in die eigene Initiative dann gegangen.
So sehe ich es auch. Cooler Moment noch am Ende. Beide sitzen oben am Käfig und feiern miteinander. Das sind immer so die Momente, wo mir das Herz aufgeht, weil unser Sport hat es ja eh schwer in der breiten Wahrnehmung und ja, Handshakes und Umarmungen und so weiter. Das sieht man dann immer gerne. Da sitzen die beiden am Käfig und feiern miteinander. So soll das sein. Bei Figueiredo und Benavides war es ja nicht so. Also ich glaube, Benavides war schon ultra angepisst, saß da auf seinem Stuhl und hat dann so schön langsam mitbekommen, was passiert ist. Figueiredo wollte ihm noch ein paar Worte anbieten, aber ne, war nichts mehr zu holen.
Ja, das sah schon wirklich danach aus, als ob er zutiefst beleidigt ist, nicht nur eben durch die Niederlage, ich sag mal beleidigt vom Gegner, sondern beleidigt von sich selbst, war meiner Meinung nach sehr unzufrieden mit seiner eigenen Leistung, war dann so ein bisschen in seinem eigenen Kopf, überlegte dann so nach dem Motto, was habe ich falsch gemacht? Oh Gott, das war meine Chance, jetzt kriege ich sie nie wieder, so deprimiert sei für mich aus. Und Figueiredo, der da so ein bisschen auf Spaß mit, hey, lass mal abklatschen, geht dann auch noch auf die Knie, zollt ihm Respekt, aber da wollte eben Benavides wirklich gar nichts von haben.
Nee, von dem Kuchen wollte er keine Schnitte, da hatte der Spaß ein Loch. Also mir hat er, wie gesagt, ein bisschen leid getan, hat aber dann auch in der Post-Fight-Press-Conference gesagt, nee, so höre ich nicht auf keinen Fall, so gehe ich nicht nach Hause. Ich werde auf jeden Fall wieder kämpfen und ja, das möchte ich auch nur mal betonen, weil es tut mir halt auch ein bisschen weh für ihn und ist halt ein enormer Krieger, ein richtiger Kämpfer und so will er nicht untergehen, aber das kann auch oft der Anfang von einem traurigen Ende sein. Bei BJ Penn hat das ja auch irgendwann mal so angefangen. Nee, mit einem Sieg gehe ich nach Hause. Nee, mit einem Sieg höre ich auf. Und dann wären es 4 Niederlagen, 5 Niederlagen, 6 Niederlagen, 7 Niederlagen und dann endet es halt irgendwie traurig. Trotzdem sage ich, Benavides gegen so einen Mann zwischen 5 und 15 gerankt, ist er auf jeden Fall mindestens mal konkurrenzfähig. Ich würde sogar sagen, alles, was sich bis in 5 und 15 bewegt, da ist er sogar der Favorit, immer noch.
Ja, das kann gut sein. Also es ist wahrscheinlich bei ihm auch ein bisschen Tagesform jetzt, nach diesen ganzen Erlebnissen, den negativen Erlebnissen, die er durchgemacht hat, ob er dann so ein bisschen die Octagon-Jitters, sage ich mal, dann wirklich noch bekommt oder ob er dann doch so ein alter Hase bleibt. Es kam mir jedenfalls so vor, nach diesen beiden Kämpfen, dass er sich eben vom ersten sozusagen nicht erholt hat und direkt schon wieder traumatisiert war nach dem ersten Niederschlag. Ja, muss man abwarten. Auf der anderen Seite hier so ein Askar Askarov vielleicht, könnte man ja eventuell in Zukunft mal probieren. Und wenn sich eben Askarov durchsetzen sollte gegen so einen Topmann wie Benavides, dann steht er ganz oben da.
Dann kann er sich eine Kerbe in seinen dagestanischen Gürtel schnitzen und weiter nach vorne marschieren. Ja, das war unser Rückblick zur vergangenen Fight Night. Elias, du bist am Donnerstag wieder da. Da sprechen wir dann exklusiv über dich. Wer ist denn eigentlich Elias Stefanescu? Das finden wir dann heraus, wenn es soweit ist. Das war auf jeden Fall mal unser Rückblick aufs vergangene Wochenende. Den waren wir schuldig und unserer Schuldigkeit sind wir natürlich jetzt nachgekommen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, danke Elias fürs Dabeisein. Ich danke euch fürs Hören. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long, Hackman out.
Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.